Gottesdienst dann zu Hause im Bett. Und deswegen ist es schön, heute hier zu sein, auch wenn es warm ist und predigen zu dürfen. Und es ist schön, dass ihr heute hier seid. Und ich weiß nicht, wer von euch gestern Fußball geschaut hat. Vielleicht war es spät und vielleicht habt ihr dieses Empfinden so nach den ersten und dann nach dem zweiten Tor, was aberkannt wurde, so ein bisschen miterlebt. So ein Gefühl von Ungerechtigkeit, wenn man genau hinguckt, könnte man auch sagen, ja, ist schon was dran vielleicht, aber wie es kommuniziert wurde, ist doch ungerecht. Oder vor 2 Jahren die angelehnte Hand vom Spanier und wir ausgeschieden sind damals. Ja, so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie schon mal erlebt. Wenn man meine Kinder fragt, dann ist es sehr häufig. Wir als Eltern sind ungerecht. Vielleicht erinnert man sich, wenn man selbst Kind war, auch daran, das ist doch ungerecht. Es ist ungerecht. Genau. Ich glaube, das geht uns wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle immer so. Manchmal vielleicht auf so sehr belanglosen Sachen wie Fußball. Belanglos für den einen oder anderen, für den anderen vielleicht auch nicht. Aber manchmal vielleicht merken wir dieses Thema Ungerechtigkeit auch bei Themen, die viel größer sind. Themen, die vielleicht auch nicht direkt uns betreffen, aber wenn wir so in die Welt reinschauen und wir gucken in die Nachrichten und sehen auf einmal so auf so einer globalen Ebene, es ist doch einfach ungerecht, dass irgendwie so eine kleine Masse von reichen Leuten immer reicher wird und an vielen Stellen arme Leute immer ärmer werden oder irgendwelche verrückten Machthaber Entscheidungen treffen, wo so viele Leute dann darunter leiden müssen und das ausbaden müssen, dass diese Entscheidungen getroffen wurden. Oder dass man irgendwelche Nachrichten liest von Flüchtlingen, die einfach sterben oder von Kindesmissbrauch und irgendwelche neuen Zahlen. Und wenn wir das so hören, mir geht es auf jeden Fall, dann merken wir, ey, da ist Ungerechtigkeit, da läuft etwas schief. Und das ist, glaube ich, so diese globale Sache. Und dann, wie Conny es vielleicht beschrieben hat von sich selbst, wenn man so einen Brief kriegt, manchmal betrifft dieses Thema Ungerechtigkeit aber einen auch ganz persönlich selbst. Also auf einmal kriegt man vielleicht mit, ey, mein Kind in der Schule wird extremst ausgegrenzt und gemobbt. Oder wir haben irgendeinen Kollegen auf der Arbeit und irgendwie wird da Sachen über mich rum erzählt und sie haben sich gegen mich verschworen. Letztes Wochenende hat mir einer erzählt, dass er einen engen Geschäftspartner hat und er auf einmal feststellen musste, dieser Geschäftspartner hat mich über lange Zeit betrogen und hat gegen mich gehalten, gegen mich gehandelt. Und ich glaube, all solche Situationen merken wir, ey, das ist nicht richtig, das ist schreckliche Ungerechtigkeit. Und solche Situationen, zumindest bei mir, die machen einen wütend, die machen einen zornig. Wenn man das so mitkriegt, da kochen Emotionen hoch, manchmal vielleicht sofort, manchmal ist es aber auch vielleicht sowas, wenn es etwas Längeres ist, was so Stück für Stück in uns wächst und wir irgendwann merken, boah, das geht nicht. Und Conny hat es gesagt, heute geht es, oder in dieser Reihe, die wir hier in der Gemeinde haben, wohin mit diesen Emotionen, die ja irgendwie da sind, die irgendwie kommen in solchen Situationen. Und heute geht es um dieses Thema Wut und Zorn über Ungerechtigkeit. Und wir schauen uns dafür einen Psalm an, ein Gebet, wo der Schreiber von diesem Psalm aus der Bibel im Alten Testament seine Emotionen völlig ungefiltert ausdrückt. Und dieser Text, das werde ich euch gleich sagen, wenn ihr den gleich lest, der ist nicht einfach. Das ist vielleicht auch ein Text, wo man manches hört und denkt, oh, so etwas steht in der Bibel? Oder noch schlimmer und sowas, über so etwas predigt Tobias jetzt heute Morgen? Ist das nicht so ein Text, den man schön mal in der Schublade lassen könnte? Und deshalb vielleicht so, bevor wir gleich den Text hören, so 2 Vorbemerkungen. Ich möchte euch einladen, nicht direkt den Kopf zu schütteln und sagen, boah, was ist das denn? Sondern euch einfach mal drauf einzulassen, was dieser Text vielleicht, was da vielleicht drinstecken könnte. Und das Zweite ist, auch diesen Text nicht alleine zu betrachten, sondern in dem Kontext, in dem er geschrieben ist und auch im Kontext von der ganzen Bibel, will ich mit euch den ein bisschen anschauen. So viel für die Vorbemerkung und ich lade jetzt Timon nach vorne ein und er wird uns den Psalm vorlesen. Ihr findet den Text auch in eurem Programmheft, Psalm 137.
Ich lese den heutigen Bibeltext aus Psalm 137. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen, Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer Zionslieder. Doch wie könnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Herr, vergiss den Edomitern nie, was sie am Unglückstag Jerusalems getan haben, als sie riefen, reiß die Stadt nieder, reiß sie nieder bis auf den Grund. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert.
Ein Text, der so am schönen sonnigen Sonntagmorgen passt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an die Psalmen denkt. Vielleicht seid ihr noch gar nicht so oft in der Kirche gewesen, wisst gar nicht, was die Psalmen sind. So ein Lieder- und Gedichtbuch, was in der Bibel steht, wo aus ganz unterschiedlichen Situationen verschiedene Autoren Texte geschrieben haben, über das, was sie bewegt, Lieder gedichtet haben. Und vielleicht denkt man so, okay, wenn man an ein Buch aus der Bibel, an Lieder aus der Bibel denkt, dann sind das ja bestimmt Texte, die einen irgendwie aufbauen, die einen ermutigen, die ihm irgendwas Schönes geben. Aber ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von dem Sänger Bono von U2. Manche kennen ihn vielleicht, findet ihr vorne im Programmheft ein Zitat. Und er hat einmal Folgendes über die Psalmen gesagt. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Er sagt, der Psalmist ist brutal ehrlich über die explosive Freude, die er fühlt, und den tiefen Schmerz und die tiefe Bestürzung. Das ist es, was die Psalmen für mich so besonders machen. Brutal ehrlich sind die Psalmen. Und wenn man da mal ein bisschen mehr reinliest, und vielleicht habt ihr das schon gemacht, stellt man fest, okay, es ist nicht nur ein Buch, oh ja, da geht es mir gut und da werden schöne Sachen beschrieben, sondern das sind Lieder und Texte, wo diese Emotionen rauskommen, wo Leute etwas erlebt haben und das ausdrücken, wie schwer es ihnen ist, aber auch ungefiltert ihre Freude ausdrücken über Dinge, die total gut sind. Und das wollen wir uns ja in den nächsten Wochen hier auch noch weiter angucken. Aber wir bekommen da einen Einblick in diesen Texten, in so diese Seele, ihr Herz von den Menschen, die diese Texte gerade schreiben. Und Psalm 137, den wir gerade gehört haben, hört man wahrscheinlich nicht so häufig, ist nicht so der Standardtext, den man immer liest, ist so ein unglaublich intensiver Psalm. Wir sehen hier den Zorn eines Mannes über unglaubliche Ungerechtigkeit, die er erlebt hat. Um das ein bisschen zu verstehen, nehme ich euch ein bisschen mit rein in den Kontext, wo ist dieser Text geschrieben worden. Es war eine Situation, wie sie in der Geschichte der Menschheit schon sehr häufig gab. Eine Macht hat ein anderes Volk angegriffen. In diesem Fall waren es die Babylonier gegen Israel. Und die Babylonier belagerten Israel, die Hauptstadt Jerusalem, so lange, bis die Stadt fiel. Und was dann passierte ist, die Soldaten marschierten in die Stadt, plünderten, zerstörten, vergewaltigten, töteten und verschleppten noch einige Überlebende und nahm sie mit in ihr Heimatland. Und der Autor dieses Psalms, das wird sehr deutlich, er ist Augenzeuge von all dem. Er hat das irgendwie miterlebt. Dazu ist er noch einer von denen, die dann mitgeschleppt wurden, raus aus ihrer Heimat und jetzt in einem fremden Land, bei denen, die das getan hat, leben muss und lebt. Und er erwähnt hier zwei so schreckliche Momente, die passiert sind. In Vers 7 beschreibt er von diesem Nachbarnvolk, den Edomitern, die sich darüber gefreut haben, dass genau das gerade passiert ist und wie schrecklich das war, die dieses Unheil gesehen haben oder das, was da passiert ist mit ihnen und sagen, ja, sie haben noch angefeuert, weiter so, mach die Stadt komplett platt. Und er beschreibt das und seine Wut darüber. Und dann die zweite Sache, die wirklich widerlich ist und wenn man sich damit beschäftigt, und ich mich ein bisschen beschäftigt hat mit der Kriegsführung und wie das damals gab und was die Babylonier gemacht haben, da habe ich gemerkt, wie gerade im Blick auf meine eigenen Kinder, wie es mir schon fast hochkommt, wie es wirklich schwer ist zu ertragen. Historiker haben das tatsächlich sehr gut belegt, herausgefunden, dass das eine Kriegstaktik damals der Babylonier und nicht nur der Babylonier war in der damaligen Zeit, dass sie gesagt haben, wir wollen die nächste Generation von unseren Feinden auslöschen. Und was sie gemacht haben, ist, wenn sie eine Mutter mit einem Kind gesehen haben, die Kinder genommen haben und sie tatsächlich mit den Köpfen zerschlagen haben oder dass sie schwangere Frauen aufgeschlitzt haben. Schreckliche, grausame, brutale Sachen, die sehr weit weg in der Vergangenheit sind, aber auch jetzt an manchen Stellen in anderer Art, in Kriegssituationen auch heute noch Dinge sind, die immer noch passieren. Und dieser Schreiber des Psalms, der diese Worte geschrieben hat, er hat das miterlebt. Vielleicht war es sein Kind, vielleicht hat er erlebt, wie das Kind oder die kleine Tochter von seinem Freund genommen wurde und weggerissen wurde. Und er ist hier rasend vor Zorn und vor Wut über das, was er hier erlebt hat. Und ich glaube, auch wenn diese Situation jetzt von unserer Lebensrealität heute mit Stadtfest an einem Sonntagmorgen in Cottbus irgendwie sehr weit weg scheint, steckt hier, glaube ich, etwas drin, wie der Psalmist damit umgeht, was, glaube ich, auch uns in unserer Wut und unserem Zorn vielleicht helfen kann, wie wir damit umgehen können. Auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick denkt, was soll ich hier aus diesem Text mitnehmen? Und ich möchte mit euch da ein bisschen reinschauen, was der Psalmist hier eigentlich macht, weil ich finde das sehr, sehr eindrücklich. Das Erste, was er hier macht, ist, er gibt seinen Zorn und seine Wut zu. Klingt erstmal sehr banal, aber er gibt es zu, dass er wütend ist. Am Anfang heißt es noch relativ ruhig, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten, an die Weiden dort hängten wir unsere Zittern. Die uns gefangen hielten, forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen, unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines euer Zionslieder. Also der Schreiber ist hier in Babylon, sitzt da, hat das alles miterlebt und dann kommen jetzt die, die das getan haben, zu ihm, ach, singt uns doch mal ein fröhliches Lied aus eurer Heimat, das wäre doch schön. Und verspotten ihn quasi. Und gerade die Israeliten, die ja so ein bisschen den Anspruch für sich selbst so ein bisschen erhoben haben, ja, wir sind das Volk, das Gott kennt und wir sollen so ein Licht in diese Welt reinbringen. Und sie verspotten ja, hier, ihr, die ihr da in Ketten liegt, die ihr von uns besiegt wurdet, singt doch mal ein fröhliches Lied von eurem großen Gott, von eurer Heimat, die doch so toll ist. Aber der Psalmist sagt hier nicht, na gut, ich habe gemerkt, wir haben verloren. Ich bin jetzt in einer Situation, dann singe ich eben, ist vielleicht leichter für mich. Nein, er bleibt zornig und er verweigert das, diesen Dienst, und er sagt, ich bleibe wütend über das Unrecht und ich werde nicht aufhören, so über meine Heimat, an meine Heimat zu denken. Und wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich, dass er vielleicht da auch Konsequenzen dafür erlebt hat. Und dann sagt er in Vers 5 und 6, Jerusalem, wenn ich dich vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen, meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke. Und dann folgt am Ende dieser krasse Vers, Vers 9, dieser schreckliche Vers, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Und ich weiß nicht, wie es euch mit solchen Worten gibt, gerade mit diesem letzten, ich merke, mich stößt das ab. Im ersten Moment sträubt sich auch alles dagegen, wenn ich so ein Vers vorlese. Ich habe gerade Timon vorher gefragt und interessanten Text, den du heute vorlesen musst, und hatte ja gerade so der letzte Satz hier drin. Und ja, ich glaube, es wäre komisch, wenn dieser Vers irgendwie nichts bei uns auslösen würde. Und vielleicht kennen manche Ältere, die Jüngeren wahrscheinlich nicht, noch dieses Lied By the Rivers of Babylon von Bonnie M. Ein paar Ältere. Es ist ein Lied genau über diesen Psalm, was lange Zeit in den 70ern, glaube ich, in den Charts auf Platz 1 war. Aber das Spannende ist auch da, dieses Lied hat eigentlich die Texte, die Verse aus diesem Psalm, aber Vers 8 und 9 werden nicht erwähnt, weil es einfach zu krass ist. Wir können schlecht umgehen mit so brutalen, ehrlichen Emotionen. Und wie Conny es gesagt hat, vielleicht wirklich, manchmal ist so eine Wut, so ein Zorn auch in unserer Gesellschaft irgendwie unpassend. Vielleicht, dass wir an manchen Stellen eher sagen würden, ja, okay, man kann das ja vielleicht auch anders sehen. Man kann das vielleicht relativieren. Es kommt ja immer auf die Perspektive an. Der Täter ist ja vielleicht, hat er auch etwas in seiner Kindheit erlebt. Er ist einfach Soldat, er muss das machen, was da passiert ist. Ein Terrorist ist ja vielleicht auch aus anderer Sicht einfach nur ein Freiheitskämpfer. Wir tun so vielleicht an manchen Stellen, auch in unserer Gesellschaft, dass das Schlechte vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und manchmal hat man das vielleicht auch in der Kirche gelernt, vielleicht seid ihr auch so groß geworden, ja, zu einem Christen gehört es ja dazu, dass er eigentlich so im frommen Leben, dass er eigentlich lieb ist, dass er gut drauf ist, dass er gute Emotionen hat, dass er freundlich ist, dass er immer vergebend ist Und so eine Emotion wie hier, voller Wut und voller Zorn, die passt doch eigentlich nicht. Oder so darf ich doch nicht sein, wenn ich irgendwie Christ bin. Vielleicht ist das, was man gehört hat. Oder vielleicht in der Kindheit, dass Eltern einem das so eingeredet haben oder gespiegelt haben. Immer dann, wenn Emotionen hochgekommen sind, dass sie es unterdrückt haben und gesagt, nee, hör auf, sei nicht wütend, hör auf zu weinen. Bis man irgendwann vielleicht solche Sachen gar nicht mehr ausgedrückt hat. Aber Psalm 137 zeigt uns eine Person, die ihren Zorn und ihre Wut über die Ungerechtigkeit nicht einfach runterspielt, sondern die ausdrückt. Ja, die schreckliche Situation sieht und zugibt. Und vielleicht könnte man sagen, dass das vielleicht sogar näher an der Realität ist, so eine Reaktion, als die Reaktion, die wir vielleicht manchmal in unserer Gesellschaft manchmal so haben. Man könnte sagen, vielleicht, wenn ich Unrecht sehe und Zorn aber nicht zulasse und sage, ach ja, ist halt so, habe ich vielleicht eher den Bezug zu der Realität um mich herum verloren. Und so ist das hier bei einem Text im Alten Testament, man könnte sagen, lange her, andere Zeiten. Aber auch im Neuen Testament fand ich das sehr spannend zu sehen, wie da eigentlich mit diesem Thema Zorn und Wut umgegangen wird. Es gibt zum Beispiel eine Stelle im Epheserbrief in Kapitel 4, da heißt es, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Und es ist spannend, hier steht nicht, seid nicht zornig, sondern hier steht, seid ruhig zornig, aber wenn ihr zornig seid, dann guckt, was damit passiert. Also kein Wutausbruch, dass ihr um euch schlagt oder was auch immer. Aber hier steht nicht, seid nicht zornig. Und es gibt sogar auch im Leben von Jesus einige Situationen, wo wir das sehen. Eine sehr spannende Geschichte fand ich, wo ich das nochmal gelesen habe, im Markus-Evangelium, wo Jesus am Sabbat unterwegs ist, in der Synagoge, und er sieht dort einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und dann heißt es in dem Text, dass die Pharisäer, das waren die ganze Zeit Jesus irgendwie vor Gericht bringen müssen, dass er irgendwas falsch macht, denn am Sabbat, an dem Ruhetag, durfte man nicht arbeiten, man durfte auch nicht helfen, so gesundheitlich. Die wartet nur darauf, oh, was wird Jesus machen, da ist dieser kranke Mann. Und dann heißt es da über Jesus, dass er ihre Scheinheiligkeit durchschaut und er reagiert heftig. Und es heißt da in dem Markus Kapitel 3, Vers 5, er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt, oh je, verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Also wir sehen sogar, Jesus heilte im Neuen Testament eine Person voller Zorn. Voller Zorn machte er das. Und dann auch, als sein guter Freund Lazarus stirbt und er kommt zu den Schwestern, die da weinen, weil der Bruder, ihr Freund, gestorben ist, heißt es dort, dass Jesus voller Zorn war und tief betrübt und auch weinte darüber, über dieses Schreckliche, dass da jemand stirbt, dass da Zorn ist, auf einmal ein Mensch weg ist. Zorn gehört zu unserem Leben, Zorn, Wut, aber es gehörte auch zum Leben von Jesus. Und ich glaube, wenn wir Wut unterdrücken, in uns hineinfressen, dann passiert manchmal vielleicht noch etwas viel Gefährlicheres. Denn das, was da manchmal passiert, ist etwas, dass sich was in uns festsetzt. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Jugend, wo eine Person, die mir sehr wichtig war, jemand dieser Person etwas Schlechtes angetan hat. Und ich gemerkt habe, wie diese Person am Weinen war und es super schwer für diese Person war. Und ich habe das mitgekriegt und ich wurde richtig wütend. Ich wurde richtig, richtig zornig auf diese Person. Aber was ich gemacht habe, ich habe mit niemandem darüber geredet. Ich habe auch nicht gebetet oder was auch immer, sondern ich habe gemerkt, ich habe das in mich reingefressen. Und immer, wenn ich diese Person, die das gemacht hat, gesehen habe, ich wurde immer mehr wütend. Ich wurde immer zorniger. Und irgendwann war es wirklich so ein Hass. So ein Hass, der in mir groß geworden ist, weil ich gesehen habe, wenn ich diese Person allein schon gesehen habe, wegen dem, was sie gemacht hat. Die Bibel zeigt uns, glaube ich, es ist falsch, seinen Zorn einfach zu verleugnen, in sich reinzufressen oder zu sagen oder zu relativieren oder was auch immer. Das ist, glaube ich, auch nicht besonders fromm, sondern es macht uns wahrscheinlich letztendlich an manchen Stellen einfach nur kaputt. Bis es vielleicht irgendwann, und keiner weiß warum, dass jetzt so eine Reaktion ist, irgendwie aus uns rausbricht und ganz viel Schaden vielleicht anrichtet. Aber ich glaube, die Bibel geht vielleicht sogar noch weiter. Ja, sie sagt nicht nur, es ist nicht gut, wenn wir unsere Wut einfach unkontrolliert irgendwie rauslassen, Aber sie geht vielleicht sogar so weit, dass sie sagt, an manchen Stellen, es ist vielleicht sogar falsch, in manchen Situationen nicht zornig zu werden. Es ist falsch, nicht wütend zu werden, wenn wir manche Situationen mitkriegen. Jesus, der sündlose Sohn Gottes, wie er beschrieben wird, ohne Fehler in der Bibel, er wird zornig über Scheinheiligkeit, über das Unrecht des Todes. Und Zorn ist, könnte man sagen, Zornwut ist ganz oft auch einfach der Ausdruck darüber, dass etwas Schlechtes etwas sehr Gutes bedroht, dass wichtige Grenzen überschritten werden und Gutes weggenommen wird. Und ich glaube, wenn wir bei Unrecht nicht wütend werden, entspricht das, glaube ich, nicht unbedingt dem Charakter, den Jesus hatte. Wir denken ja oft bei Zorn, vielleicht der ein oder andere, Zorn ist so das Gegenteil von Liebe. Ich habe euch ein zweites Zitat mitgebracht von der Autorin Becky Pippert, die etwas sehr eindrücklich, finde ich, geschrieben hat. Sie schreibt: Was geht denn in uns vor, wenn wir miterleben müssen, wie das Leben eines Menschen, den wir lieben, durch falsche Handlungen oder falsche Beziehungen kaputt geht? Zucken wir höflich die Achseln, wie wir das vielleicht bei einem Wildfremden täten? Natürlich nicht. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die ultimative Form des Hasses ist die Gleichgültigkeit. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die ultimative Form des Hasses ist Gleichgültigkeit, sagt sie. Zorn über Ungerechtigkeit, ich meine damit nicht einfach irgendwelche Wutausbrüche, die irgendwie so kommen, sondern da, wo wir etwas erleben, was wirklich falsch ist, das ist an vielen Stellen vielleicht ein Ausdruck von Liebe. Und Gleichgültigkeit, wo wir sagen, ach ja, ist halt so, ist vielleicht genau das Gegenteil von Liebe. Ich war damals, rückblickend kann ich sagen, ich war so wütend und so zornig, weil diese Person mir so wichtig war und ich das miterlebt habe, wie ungerecht das war. Und ich frage mich und habe mich gefragt in der Vorbereitung, ja, wo bin ich, wo begegnet mir vielleicht heute auch manchmal Unrecht, wo ich aber gemerkt habe, boah, es ist manchmal auch einfach leichter, diese Sachen gar nicht so an mich ranzulassen, wenn es nicht direkt mich betrifft, zu sagen, ja, boah, ist schwer, okay. Und wo handle ich eigentlich da ganz anders, als wir das in der Bibel finden, wie Gott, wie Jesus mit solchen Ungerechtigkeit umgeht? Wo lässt es mich kalt? Und ich möchte an der Stelle eine Sache, die wir häufig bei uns in den Gottesdiensten machen, einfach mal diese Frage an die Tische, an euch geben. Tauscht euch gerne mal darüber aus. Wenn ihr alleine sitzt, geht gerne noch einen anderen Tisch zusammen. Zu diesem Thema Zorn, Wut, wie geht es euch damit? Relativ frei. Fällt es euch leicht, euren Zorn zuzugeben? Seid ihr eher die Typen, die das in sich reinfressen? Oder fällt es euch schwer, eure Wut zu kontrollieren, wenn das dann hochkommt und es schießt aus euch raus? Oder glaubt ihr auch manchmal insgeheim so, boah, eigentlich passt Wut und Zorn doch gar nicht zu jemandem, der sagt, ich gehe in die Kirche, ich bin mit Jesus unterwegs. Einfach zu diesem Thema, was kommt euch da in den Sinn? Relativ frei, tauscht euch mal kurz über das Thema aus, Wut und Zorn. Und dann mache ich hier vorne weiter. Kommt gern darüber ins Gespräch. So eine größere Frage einfach mal so für 3-4 Minuten reingeben, ist wahrscheinlich auch ein bisschen didaktisch unklug, könnte man sagen. Und gleichzeitig vielleicht etwas, was man auch mal mitnehmen kann oder nochmal drüber nachdenken kann und vielleicht ja cool nochmal die Perspektiven von anderen zu hören. Ich will trotzdem ein bisschen weitermachen mit diesem Psalm. Was denn hier eigentlich passiert? Ich finde, ziemlich deutlich wird, dass dem Schreiber von diesem Psalm 137 dieses Unrecht, was da passiert ist, irgendwie nicht egal war. Und man merkt hier eigentlich wie so ein, in diesem Text, wenn man nochmal genau liest, ihr könnt gerne nochmal reinschauen, ein bisschen wie so ein alter Teekessel, den man früher auf den Herd gestellt hat, der dann so langsam anfängt zu brodeln. Also er beginnt hier ganz ruhig, dass er schreibt, bei den Flüssen von Babylon saßen wir, dann wir weigerten uns zu singen. Und dann, wie können wir überhaupt singen in so einer Situation? Und dann so schließlich, ey, wenn ich das vergesse, dann sollte ich eigentlich sterben. So ein bisschen wie so ein Teekessel, der irgendwann anfängt zu pfeifen und kurz bevor das Wasser überkocht, macht der Psalmist aber hier etwas, das ich sehr spannend finde, hier mitten im Text, wenn man reinschaut. Er gibt erst seinen ganzen Wut zu, aber dann fängt er an, seinen Zorn zu beten. genau in dem Punkt, das ist mal das Zweite, was wir bei ihm sehen, wo er fast zu explodieren scheint, sagt er auf einmal: Herr, vergiss nicht. Herr, und damit ist Gott gemeint, Gott, erinnere dich, was da passiert ist. Du hast es doch auch gesehen. Und das ist vielleicht nicht so direkt offensichtlich, wenn man diesen Psalm so das erste Mal hört, aber er tut hier etwas sehr Entscheidendes, denn er wendet sich in seiner Wut an Gott. Er sagt nicht eben nicht, wenn ich wütend bin, darf ich nicht zu Gott kommen, weil man darf nur mit guten Gedanken und guten Gefühlen zu Gott kommen. Und er sagt auch nicht, ich bin so wütend, dass ich auch gar nicht zu Gott kommen will, sondern er bringt in dieser Wut Gott ins Spiel und er sagt nein. Er nimmt diesen ganzen Zorn, diesen ganzen Ärger, den er darüber hat und wirft ihn vor Gott und sagt, hier, guck du dir das an. Das ist doch ungerecht, das geht nicht. Was für ein Mist das ist. Und dieser Text ist nicht in erster Linie eine ethische Anweisung, wie wir umgehen sollen mit Leuten, die uns was Böses tun, sondern in erster Linie ist dieser Text ein Gebet. Ein Ausdruck, wo jemand etwas erlebt hat und diese Emotionen vor Gott bringt und betet. Und dabei, wenn er das tut, dreht sich der Psalmist nicht nur länger um sich, sein Zorn wird nicht zu blankem Hass, nein, er kommt mit diesen heftigen Emotionen, die er empfindet, zu Gott und betet sie. Und diese Wut bringt ihn zu Gott und trennt ihn nicht von Gott, sondern er geht genau damit zu ihm hin. Er sagt, Gott, schau dir an, was mich hier so wütend macht. Und Gott sagt nicht, wie man es vielleicht manchmal als Eltern tut oder so, ach, beruhig dich erstmal, wenn du runterkommst, dann kannst du mal mit mir reden. Oder auch nicht, ja, steh bei den Dingen, so schlimm ist es nicht. Oder was auch immer, sondern er lässt es einfach zu. Und deswegen finden wir den, glaube ich, auch hier in der Bibel, diesen Text. Er lässt einfach zu, dass wir als Menschen mit unseren Emotionen, die komplett ungefiltert sind und wo wir vielleicht auch sagen würden, boah, das geht eigentlich nicht, das, was du da forderst oder wie auch immer, einfach mit dem, was wir empfinden, zu Gott kommen können. Und dann macht er etwas, was sehr eng damit zusammenhängt, indem er zu Gott kommt und seine Wut, seinen Zorn betet. Dann tut er etwas Drittes, er beschränkt seinen Zorn. Und das sieht man vielleicht auch nicht sofort, aber ich fand es sehr spannend, dass viele Kommentatoren, die sich mit der Bibel und auch mit diesem Psalm auseinandergesetzt haben, etwas festgestellt haben, was ich auch nicht direkt am Anfang gesehen habe, aber wenn man so reinschaut, wird es doch irgendwie deutlich, dass der Text fast so ein bisschen aufgebaut ist, wie so eine Gerichtsverhandlung. Also er fängt sehr ruhig an, dann in den Versen 5 und 6 ist es fast so ein bisschen, als ob der Schreiber hier sowas schwört. Also Jerusalem, wenn ich dich vergesse, dann soll meine rechte Hand ihren Dienst verweigern. Fast so ein bisschen, dass man, als ob jemand heute sagen würde, ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Darum geht's. Und dann legt er zwei Beweisstücke vor. Einmal die Edomiter, die sich über dieses Unrecht, dieses Leid noch lustig gemacht haben, noch gefeiert haben, gefreut haben. Und dann diese grausame Realität von dem Zerschlagen von den Kindern, was er miterleben musste. Und dann schlägt er schließlich ein Strafmaß vor. Und das klingt extrem hart, aber ein Kommentator hat es mal so ausgedrückt, was er hier eigentlich sagt. Bei näherem Betrachten ist Vers 8 ein Appell an die Gerechtigkeit. Was verdienen Täter, die so schlimme Taten begehen? Die objektive und gefühlsfreie Antwort lautet: das gleiche Maß an Leiden, das sie auch anderen zugefügt haben. Und das ist, was er vorschlägt. Gott, du siehst das alles, das, was sie uns angetan haben, genau das sollen sie auch erleben und erfahren. Aber das Entscheidende, was hier passiert, ist eigentlich in Vers 7, denn er sagt, hier wird nämlich auf einmal in dieser Gerichtsverhandlung, könnte man sagen, auch ein Richter eingeführt. Der Psalmist sagt hier nicht, Gott, gib mir die Kraft, diese Feinde niederzuschlagen, ihn doppelt zurückzuschlagen und ihre Kinder fertig zu machen. Nein, er beschränkt seinen Zorn, indem er ihn an Gott richtet und indem er ihn Gott dem Richter übergibt. Er sagt, Gott, vergiss du nicht. Gott, schau du hin. Du bist es doch, der das alles sieht. Du bist der, der über solche Dinge richten kann. Du bist es, der das macht und ich leg dir das hin und tu da etwas mit damit. Er plant hier keine Selbstjustiz, er sagt, Gott, erinnere dich du dich, weil du der Richter bist. Und dieses Erinnern in diesem Wort, was hier steht, im Hebräischen, in dem dieser Text ursprünglich geschrieben ist, ist nicht nur bloß so ein Gedankenspiel, ja, denk nochmal dran, sondern es ist so was ganz Aktives. Gott, schau dir diesen Fall an, schau dir das an, was hier passiert ist. Erinnere dich daran, sieh hin und tu etwas deswegen. Er beschränkt seinen Zorn, indem er die Rache, könnte man sagen, an Gott abtritt, hier in diesem Psalm. Auch wenn er eine, wo man sagen könnte, oh, ist das ein gutes Urteilsvorschlag, den er hier einbringt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber er bringt es zu Gott und sagt, das ist das, was ich für gerecht halte. Und ich glaube, wenn du mit deinem Zorn zu Gott gehst, gestehst du genau das ein, dass wir sagen, Gott, du bist es, der weiß, was richtig ist. Ich weiß auch, was richtig ist, aber vielleicht ist das, was ich denke, gerade nicht das Richtige. Aber ich will dir vertrauen, dass du weißt, was richtig ist, was recht ist und dass du nicht nur weißt, was recht ist, sondern dass du auch ein Gott bist, der ein Richter ist, der Recht ausüben wird, irgendwann. Weil keiner von uns wirklich gerecht richten wird. Ich habe mal irgendwo gelesen, wo jemand gesagt hat, wenn du dir wünschst, dass heute Nacht um 12 Uhr alle genau das kriegen, was sie verdient haben. Und der Autor meinte, ja, dann mach besser keine Pläne für 12.01 Uhr, weil auch du dann etwas kriegen würdest. Weil wir alle irgendwie da drin stecken, wahrscheinlich nicht in dieser Brutalität und dem, was der hier erlebt hat. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, ihr seid heute in einem Gottesdienst, seid ihr hier und hört von so einem Text und jetzt wird Gott als ein Richter beschrieben, ist das nicht genau das, warum man vielleicht Religion und Glaube irgendwie ableben soll? Ist das nicht das, was wieder Leid und Schmerz in diese Welt bringt? Genau deswegen, warum man sagt auch mit Kirche, lasst mich doch in Ruhe. Wo ist hier Frieden oder Vergebung oder was auch immer? Und ich habe euch ein Zitat von Miroslav Volf, ein letztes, mitgebracht. Er ist Professor in Yale und er ist Kroate und er hat sehr viel selbst miterlebt, Brutalität, die im Balkan vor einigen Jahren da geherrscht hat. Und er schreibt etwas über diese Lehre vom Gericht Gottes. Ich habe das Zitat vor einiger Zeit auch schon mal hier im Gottesdienst vorgelesen und ich möchte es nochmal machen, weil ich das finde sehr eindrücklich ist, was er hier schreibt. Könnt gerne mitlesen. Miroslav Volf schreibt, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Die einzige Möglichkeit, jeden Einsatz von Gewalt durch uns Menschen zu ächten, besteht darin, darauf zu bestehen, dass Gewalt nur dann legitim ist, wenn sie von Gott kommt. Meine These, dass praktizierte Gewaltlosigkeit den Glauben an die Vergeltung durch Gott voraussetzt, wird vielen im Westen nicht schmecken. Aber es braucht die Idylle eines Häuschens am Stadtrand, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. In einem Land der verbrannten Erde, dessen Boden vom Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird dieser Glaube komplett untergehen, zusammen mit einigen anderen liebgewordenen Überzeugungen, in denen unser liberales Denken gefangen ist. Wolf, der wahrscheinlich in ähnlicher Art und Weise Dinge erlebt hat, liest die Bibel und sagt, kommt genau zu diesem Punkt. Er sagt, wenn du glaubst, dass der Glaube an ein Gericht Gottes zu neuer Gewalt führt, dann hast du, glaube ich, sowas noch nicht erlebt, was wirkliche Ungerechtigkeit ist. Und er plädiert dafür zu sagen, gerade da, wo ich sage, nicht ich räche mich, nicht ich kämpfe zurück, sondern ich überlasse es Gott, das ist der Weg, wie Frieden herrschen kann, wie wir nicht zurückschlagen müssen. Solange ich nicht glaube, dass es einen Gott gibt, der Recht und die Macht hat zu richten, solange werde ich vielleicht selbst zum Schwert greifen und sagen, ich muss für mein Recht und für all dieses Unrecht einstehen. Das, was mir angetan wird, lieben Personen, da muss ich jetzt zurückkämpfen. Und wenn ich meinen Zorn nicht vor Gott bringe, ich glaube, dann wird es mich Stück für Stück wahrscheinlich an manchen Stellen zerfressen. Oder ich muss es ignorieren, bis es irgendwann ausbricht. Es macht mich kaputt oder führt zu eigener Gewalt. Und ich glaube, das, was der Psalmist hier macht, so schrecklich wie diese Verse auch an manchen Stellen sind, ist etwas sehr Gutes. Er kommt mit dem, was ihn bewegt, zu Gott und nicht nur zu einem netten, spirituellen Gott, der irgendwo auf einer Wolke sitzt, sondern zu dem Schöpfer und dem Richter über alles, wie in der Bibel dargestellt wird. Ist der Zorn weg, wenn wir so etwas machen? Natürlich nicht. Manchmal ist er immer noch da, es dauert lange. Aber ich glaube, es bewahrt uns vor, an manchen Stellen vor Selbstzerstörung oder Zerstörung von anderen, indem wir das an Gott abgeben. Und genau das macht der Psalmist. Er gibt seinen Zorn zu, er betet seinen Zorn und er beschränkt seinen Zorn, indem er Gott das Recht übers Richten überlässt. Was machen wir damit heute an dem Sonntag? Vielleicht sagt ihr, okay, ich finde den Psalm vielleicht jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie vorher, vielleicht auch immer noch solche Worte, wie kann solche Sachen da drin stehen. Aber was bedeutet das für uns? Darf man so beten? Darf der Psalmist so beten? Und ich würde sagen, ja. Ich glaube, die Bibel ist da recht eindeutig, in dem so ein Text auch drinsteht, dass es okay ist, so zu reden. Es ist legitim, es ist nicht fälschlicherweise irgendwie noch da in der Bibel irgendwie übrig geblieben. Aber ich glaube, ganz am Anfang gesagt, ich glaube, es ist wichtig, den Kontext von diesem Text anzugucken, aber es ist auch wichtig, den ganzen großen Zusammenhang von der gesamten Bibel anzuschauen. Und ich sage, es war absolut richtig, dass der Psalmist so seine Emotionen vor Gott gebracht hat, aber ich glaube, wenn wir nur so beten würden und für immer so stehen bleiben würden, wie dieser Psalm endet, ich glaube, dann wäre es nicht richtig. Warum ist das so? Weil ich glaube, wir zeitlich auf der anderen Seite des Kreuzes stehen, das auch hier bei uns in meinem Raum hängt. Wir wissen etwas oder können etwas wissen, was der Psalmist noch nicht wusste. In Lukas 19 im Neuen Testament wird über Jesus beschrieben, wie er eine Prophetie ausspricht. Eine Prophetie, er sagt etwas, was in der Zukunft ist. Und auch Jesus benutzt diese Worte aus Psalm 137. Und er sagt etwas voraus über Jerusalem und er sagt da, sie werden deine Kinder zerschmettern und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Jesus sagt etwas voraus, was dann wirklich ein paar Jahre später stattgefunden hat, nämlich dass die Römer gekommen sind und Israel und Jerusalem platt gemacht haben. Jesus weiß genau, was kommt und er weiß auch, was diese Leute aus Jerusalem mit ihm tun werden in ein paar Tagen später, wo er das sagt. Aber Jesus sagt hier nicht, und das ist sehr spannend, Jesus sagt nicht, pah, das geschieht euch recht. Jetzt bekommt ihr genau das, was ihr mir antut, bekommt ihr in ein paar Jahren auch. Ich weiß das, ihr werdet es auch erleben. Und wenig später, nein, er sieht das Unrecht, erinnert sich an den Psalm und er weint, heißt es hier in dem Text. Er weint vor Schmerz, weil er weiß, was auf Jerusalem zukommt. Und wenig später hängt dann Jesus selbst am Kreuz, nackt, bespuckt, verleugnet, verspottet, brutal gefoltert, völlig zu Unrecht. Pure Ungerechtigkeit. Und was sagt er mit seinen letzten Atemzügen? Er sagt nicht, Vater, zerstöre ihn, sie, zahl ihn heim, Auge und Auge, sie sollen genauso leiden, ans Kreuz mit ihnen, die mir das angetan haben. Nein, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist Gott im Neuen Testament, könnte man dann sagen, nicht mehr so interessiert an Gerechtigkeit? Ist ihm das dann egal? Ist das etwas, was man nicht mehr so zornig sein sollte? Jetzt wissen wir ja, wie es irgendwie besser geht. Der Psalmist sah die Gräueltaten, die er erlebt hat in seiner Zeit, der Babylonier, und er schrie, jemand muss dafür bezahlen. Jemand muss dieses Ungerechtigkeit, es verlangt nach Gerechtigkeit. Und Gottes Antwort darauf lautet, nicht, dass er weniger zornig ist. Gott ist absolut gerecht, er hasst das Unrecht viel mehr, als wir es wahrscheinlich an manchen Stellen tun, wo wir gleichgültig sind. Und Gott sagt, könnte man sagen zu dem Psalmisten, ja, du hast recht, jemand muss dafür bezahlen. Aber eigentlich das, was wir im Neuen Testament lesen, ist eigentlich, als ob Gott sagen würde, weißt du, mein eigener kleiner Sohn wurde mir aus meinen Händen gerissen und er wurde zerschmettert in einem furchtbaren Akt der Ungerechtigkeit wurde er zerschlagen. Und du hast recht, jemand muss dafür bezahlen, aber weißt du, mein Sohn und ich, wir machen das freiwillig. Wir machen das und wir tragen das. Am Kreuz zeigt sich nicht nur Gottes Liebe, was wir so oft betonen, sondern am Kreuz zeigt sich eigentlich genauso Gottes Zorn in gleicher Weise über Ungerechtigkeit und beides, Gottes Liebe und Gottes Zorn, brechen zusammen am Kreuz auf Gottes Sohn, auf Jesus ein. Gott kann nicht einfach wegschauen. Alles in uns schreit nach Gericht und Gottes Antwort lautet, in Jesus werde ich selbst die Strafe, das Gericht, diesen ganzen Zorn tragen. Als Jesus am Kreuz dann ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erlebt er diese absolute Gottverlassenheit, die genau Ausdruck von diesem Gericht ist. Er schmeckt die gerechte Strafe für unsere Schuld aus Liebe zu uns. Und das ist eigentlich, wenn man sich das anschaut, ein absoluter Skandal. Und vielleicht hat man schon oft von dieser Geschichte vom Kreuz gehört, wenn man hier in unseren Gottesdiensten ist und denkt, ja, kenne ich schon. Aber eigentlich, wenn man das tiefer an uns ranlässt, ist das absolut schrecklich und voller Liebe zugleich. Dass Jesus genau da reinkommt, wo Zorn und Liebe zusammentreffen. Aber ich glaube, was es ermöglicht ist, in all den Situationen, wo wir voller Zorn und Wut sind, voller Ungerechtigkeit, ich glaube, dass es uns eine neue Perspektive Stück für Stück und nicht mit einem Mal, glaube ich, eröffnen kann, dass wir sagen, ey Gott, ich komme mit all dem zu dir. Ich denke, es sollte vielleicht der andere sollte es heimgezahlt bekommen oder was auch immer. Aber ich glaube, mit dem Blick aufs Kreuz können wir sehen, ey, da ist ein Gott, der sagt, ich sehe das, dass das nicht nur okay ist, aber ich trage das und ich habe das auch für dich getragen und für den anderen. Und ich glaube, das ist Schwerstarbeit an manchen Stellen, diese Entscheidung vielleicht auch zu treffen, ich will vergeben. Das geht nicht mit einem Klick und wir sagen, ah, ihr seid Christ, vergib doch einfach. Aber ich glaube, es öffnet eine Tür, wenn wir auf dieses Kreuz und auf das, was Jesus getan haben, zu sagen, okay, ich muss nicht bei Vers 9 stehen bleiben, dass der andere das erlebt. Ich darf das so ausdrücken in dem Moment, wo diese Emotionen da sind. Aber ich darf sagen, Gott, ich möchte in diese Richtung gehen. Tu du, was richtig ist. Und hilf mir vielleicht, dieser Person, die das getan hat, auch zu vergeben. Dieser Psalm zeigt uns, dass es gut ist, seinen Zorn zuzugeben, sonst zerfrisst er uns von innen. Er sagt, betet deinen Zorn. Denk nicht, wir dürfen zu Gott nur kommen mit guten Gedanken, sondern mit dem, was da ganz ungefiltert in uns drin ist. Aber beschränk auch deinen Zorn, indem du sagst, Gott, nicht ich räche mich, sondern du bist der, der richtig weiß, was gut ist. Aber gleichzeitig, lass uns doch immer wieder auf dieses Kreuz schauen, wo Gottes Zorn und Gottes Liebe zusammenkommen. Wohin mit unseren Emotionen? Das ist die Frage in dieser Reihe. Und ich glaube, die sehr eindeutige Antwort in diesem Psalm ist zu Gott.